Weißt du, wenn man in einer akuten Krise steckt, dann sehnt man sich ja eigentlich nach nichts mehr als nach einer ganz klaren Diagnose.
Ja, absolut. Eine einfache Antwort auf ein komplexes Problem.
Genau, das ist so ein zutiefst menschlicher Instinkt. Denk mal an einen medizinischen Notfall. Jemand stürzt, der Arm schmerzt höllisch und dann schaut man gemeinsam auf das Röntgenbild, als wärst du der Dritte im Raum und man sieht diese eine scharfe, weiße Zickzacklinie im Knochen.
Mhm, das ist dann völlig eindeutig.
Richtig. Der Arzt tippt mit dem Stift drauf und sagt, ja, da ist das Problem, gib's drum, 6 Wochen Ruhe und fertig ist die Sache. Wir lieben es einfach, wenn die Realität so greifbar, so binär ist.
Weil es uns halt diese Illusion von vollkommener Kontrolle zurückgibt. Eine gebrochene Speiche, das ist ein rein technisches Problem, das man mit einer mechanischen Lösung ganz einfach beheben kann.
Exakt. Aber, und das ist der Punkt heute, wenn wir uns die geopolitische und spirituelle Landschaft in den Texten ansehen, in die wir heute tief eintauchen, dann ist dieses sprichwörtliche Röntgenbild auf einmal völlig verschwommen. Da gibt es einfach keine klare Zickzacklinie mehr.
Ich meine, absolut nicht. Die Realität dort ist viel chaotischer.
Wir blicken da auf eine Welt, in der die offensichtlichsten und, ich sag mal, scheinbar logischsten Gipse, also sowas wie das Schmieden von militärischen Allianzen oder das Anhäufen von Reichtum, in Wahrheit das pure Gift für den Patienten sind.
Das verschlimmert die Situation eigentlich nur noch.
Genau. Und deshalb schauen wir uns heute bei dieser ausführlichen Analyse einen faszinierenden Vortrag von Dr. John Oswald an. Und zwar über die Jesaja Kapitel 14 bis 16. Die große Prämisse dabei lautet, Lektionen des Vertrauens.
Das ist wirklich der Kern der ganzen Geschichte.
Ja. Denn wir haben da König Ahas, der in einer existenziellen Krise genau das getan hat, was eigentlich jeder pragmatische Politiker tun würde. Er hat auf strategische Manöver vertraut, statt auf Gott.
Und das ging gewaltig nach hinten los.
Richtig. Und Gott schickt ihn jetzt und damit quasi auch uns, die wir das heute lesen, sozusagen zurück in den Klassenraum. Die These ist total radikal, nämlich vertraue niemals auf menschliche Nationen oder auf materiellen Reichtum. Okay, lass uns das mal auspacken.
Gerne.
Diese Texte pendeln ja permanent zwischen so poetischer Vision und knallharter Realpolitik hin und her. Wie setzt Jesaja dieses Thema am Anfang überhaupt in Szene?
Also Jesaja bedient sich da einer brillanten rhetorischen Kameraführung, könnte man sagen. In den Kapiteln davor hat er den Fokus extrem weit aufgezogen.
Mhm, diese absolute Weitwinkelperspektive.
Genau, er hat Babylon als dieses ultimative kosmische Symbol für menschlichen Hochmut etabliert. Babylon steht da stellvertretend für die Arroganz von Imperien generell.
Ein Motiv, das sich durch die ganze Bibel zieht, bis hin zur Offenbarung.
Ganz genau. Aber jetzt ab Kapitel 14 dreht er das Objektiv plötzlich richtig scharf. Der Weitwinkel verschwindet komplett und wir zoomen direkt auf die staubige, blutige Realität direkt vor der eigenen Haustür.
Wow, okay.
Die akute Bedrohung für Juda in diesem konkreten historischen Moment ist nämlich nicht das weit entfernte Babylon, sondern Assyrien.
Und Assyrien stand ja nicht einfach nur symbolisch für irgendwas Böses, sondern das war eine pulsierende, akute militärische Bedrohung.
Das kann man wohl sagen. Assyrien war die absolute Supermacht jener Zeit. Und der Text begegnet dieser blanken Panik, die in Juda herrschte, mit einer faszinierenden rhetorischen Wiederholung.
Was macht Jesaja da genau?
Er hämmert seinen Zuhörern immer wieder zwei Wörter ein. Plan und Ziel. Die Botschaft ist quasi unabhängig davon, wie unbesiegbar diese Militärmaschinerie wirkt und welche grausamen Ziele Assyrien verfolgt. Sie bewegen sich alle innerhalb von Gottes übergeordneten Plan.
Also sind sie im Grunde nur Werkzeuge?
Exakt. Die assyrische Aggression ist nicht das Ende der Geschichte, sondern ein Instrument, um sein Volk an den Punkt zu bringen, an dem es endlich lernen muss, wer eigentlich die wirkliche Macht hat.
Puh, also wenn ich mich da mal in die Position von König Ahas versetze, muss ich ehrlich sagen, diese theologische Perspektive ist im Moment einer akuten Krise wahrscheinlich unfassbar schwer zu schlucken, oder?
Oh ja, menschlich gesehen absolut.
Ich meine, wenn ich abends die Nachrichten einschalte und Truppenbewegungen direkt an meinen Grenzen sehe, dann will ich doch nicht hören, keine Sorge, das ist nur ein Instrument zur Charakterbildung.
Vor allem nicht bei den Assyrern.
Eben. Die waren ja dafür bekannt, ihre Feinde lebendig zu häuten. Das war ja kein abstraktes Gedankenspiel. Wie greifbar war diese Vernichtung für Juda zu dem Zeitpunkt wirklich?
Die Bedrohung war wirklich maximal eskaliert. Jesaja 37 liefert uns da den historischen Hintergrund zu dieser ganzen theologischen Lektion.
Was passierte da genau?
Die assyrische Armee hatte zu dem Zeitpunkt schon fast die gesamte Infrastruktur Judas dem Erdboden gleichgemacht. Alle befestigten Städte waren gefallen.
Alles weg.
Alles weg? Übrig blieben eigentlich nur noch Lachisch und eben die Hauptstadt Jerusalem. Die Stadtmauern von Jerusalem waren komplett umzingelt, die Versorgungslinien abgeschnitten. Es gab schlichtweg keinen logischen Ausweg mehr.
Die Assyrer hatten quasi schon gewonnen.
Nach menschlichem Ermessen, ja.
Also genau der Moment, in dem der Arzt eigentlich sagt, das Röntgenbild sieht fatal aus, wir können nichts mehr tun. Aber dann passiert in der Geschichte etwas, das jegliche politische oder militärische Logik komplett sprengt.
Genau in diesem Vakuum der absoluten menschlichen Ohnmacht greift dann Gott ein. Der Text berichtet uns, dass in einer einzigen Nacht 185.000 assyrische Soldaten in ihrem Lager sterben.
Einfach so, über Nacht. Wahnsinn.
Keine große Schlacht, keine clevere judäische Taktik. Eine völlig stille Vernichtung. König Sanherib wacht morgens auf, sieht sein zerstörtes Heer und flieht einfach nur noch in Panik zurück in seine Hauptstadt.
Das ist krass.
Und die Lektion, die Juda hier hautnah vorgeführt wird, ist die ultimative Demontage von weltlicher Macht. Gottes Plan wischt die Pläne einer angeblich unbesiegbaren Supermacht buchstäblich im Schlaf beiseite.
Aber lass mich da mal kurz einhaken. Wenn Gott fähig ist, Armeen quasi über Nacht einfach auszulöschen, dann verstehe ich paradoxerweise fast noch besser, warum König Ahas vorher politisch gehandelt hat.
Wie meinst du das?
Naja, menschlich gesehen ist es doch absolut furchteinflößend, sein komplettes Überleben auf so einen unsichtbaren Gott zu setzen, der vielleicht in der allerletzten Sekunde eingreift oder eben vielleicht auch nicht.
Das erfordert enormes Vertrauen, ja.
Ein unterschriebener Bündnisvertrag mit einer Nachbarnation, der ist wenigstens greifbar. Den kann ich in der Hand halten. Wenn dann so eine Supermacht plötzlich ins Stolpern gerät, dann ist doch der allererste Gedanke eines Staatsmannes, okay, die Karten werden neu gemischt, wir müssen jetzt wahnsinnig schnell regionale Bündnisse schließen, um dieses Vakuum zu füllen.
Das ist das übliche politische Kalkül.
Genau. Und das führt uns direkt zu Judas Nachbarn an der Küste, den Philistern. Hatten die Judäer nach dem Fall der Assyrer genau diesen Impuls?
Ja, das ist der logische nächste Schritt in dieser fehlerhaften menschlichen Diagnose. Wir springen jetzt mal in das Jahr 716 vor Christus. Das ist das Todesjahr von König Ahas.
Okay.
Juda und die Philister, die hatten ja eine jahrhundertelange, sehr blutige Rivalität. Besonders da um das Hügelland, diese Pufferzone zur Küste.
Ein ständiger Konfliktherd.
Absolut. Und als der judäische König dann stirbt, brechen bei den Philistern alle Dämme der Freude. Sie wittern plötzlich ihre geopolitische Chance, weil ihr stärkster lokaler Feind geschwächt zu sein scheint.
Frei nach dem Motto, der Moment der Schwäche meines Feindes ist meine eigene Stärke. Das älteste Spiel der Welt.
Genau das. Aber Jesaja grätscht dann genau in diese geopolitische Feierstimmung hinein. In Kapitel 14 warnt er die Philister drastisch.
Was sagt er ihnen?
Er sagt ihnen im Grunde, euer Jubel ist ein fataler Irrtum. Er prophezeit ihnen Hungersnot und völlige Zerstörung. Und gleichzeitig, und das ist wichtig, stellt er Zion als den wahren Zufluchtsort für einen Überrest dar.
Eine krasse Ansage.
Und wenn wir heute auf die Geschichte zurückblicken, sehen wir die Bestätigung. Die Philister, die damals 5 gewaltige, einflussreiche Stadtstaaten kontrollierten, die existieren heute schlichtweg nicht mehr. Sie sind von der historischen Bühne komplett verschwunden.
Wahnsinn. Aber Zion und das Volk Gottes bestehen weiter.
Ganz genau.
Weißt du, diese Warnung vor Bündnissen und vor politischem Kalkül, das zieht sich ja wirklich wie so ein roter Faden durch den Text. Beim Lesen von Dr. Oswalds Notizen musste ich da intensiv an George Washington denken.
Ah, das Beispiel mit seiner Abschiedsrede.
Genau. Er hat ja damals die Amerikaner geradezu beschworen, sich von sogenannten Entangling Alliances fernzuhalten, also von verstrickenden Allianzen. Und das finde ich historisch gesehen wahnsinnig paradox, wenn man mal drüber nachdenkt.
Ja, ja, weil Amerika ohne Hilfe kaum überlebt hätte.
Eben. Ohne diese massive Flotten- und Truppenunterstützung der Franzosen hätte Amerika den Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten sehr wahrscheinlich nie im Leben gewonnen.
Wahrscheinlich nicht.
Warum warnt Washington dann davor? Und noch viel wichtiger für unser Thema heute, warum bewertet die prophetische Sichtweise des Alten Testaments das Vertrauen auf solche Allianzen kategorisch als so einen fatalen Fehler?
Das ist eine extrem gute Frage. Und die Antwort ist, weil Allianzen immer auf purem Eigeninteresse basieren und eigentlich nie auf echter Treue.
Das stimmt.
Dr. Oswald zieht diese historische Parallele sehr bewusst in seinem Vortrag. Wenn du dich auf eine andere Nation verlässt, dann bindest du dein Schicksal an ein Konstrukt, das von Natur aus fehlerhaft, egoistisch und eben letztendlich extrem vergänglich ist.
Die Franzosen haben das ja auch nicht aus Nächstenliebe gemacht.
Eben nicht. Die halfen den Amerikanern nicht aus purer Güte, sondern schlicht, um den Briten zu schaden. Das war Machtpolitik. Sobald sich dann die Interessen verschieben, bricht so ein Bündnis sofort in sich zusammen.
Verstehe.
Und aus theologischer Sicht ist das Bauen auf politische Verbündete deshalb immer der Versuch, sich so eine falsche, trügerische Sicherheit zu erkaufen.
Eine Illusion von Sicherheit.
Genau. Die prophetische Wahrheit lautet hier, jede menschliche Nation steht unter dem Vorbehalt der Zerstörung. Wenn du dein Vertrauen fest an sie kettest, dann gehst du im Zweifelsfall mit ihnen unter. Die einzige wirkliche Konstante in der ganzen Geschichte ist Gott.
Okay, das bedeutet also, verlass dich auf gar keinen Fall auf die Waffen der Großmächte und verlass dich auch nicht auf die Verträge deiner Nachbarn. Das schlägt uns quasi die nächste Krücke weg.
Ja, die nächste falsche Hoffnung.
Und wenn dann militärische Macht und Diplomatie komplett versagen, wohin flüchten Menschen dann instinktiv? In die Wirtschaft, oder? In den Reichtum. Und das führt uns dann in Kapitel 15 an die östliche Grenze Judas, rüber über das Tote Meer, nach Moab.
Eine sehr tragische Szenerie.
Moab war ja eine Nation, die wirtschaftlich florierte und durch die Geschichte mit Ruth auch ein ziemlich komplexes, aber oft befreundetes Verhältnis zu Juda hatte. Was genau passiert jetzt mit diesem scheinbar so sicheren, wohlhabenden Staat?
Die Bilder, die Jesaja hier malt, die sind von einer wirklich bedrückenden Aktualität. Assyrien greift von Norden her an, über die berühmte Königsstraße.
Das war so eine Art Hauptschlagader damals.
Richtig. Und es ist ein systematischer Kollaps. Eine moabitische Stadt nach der anderen fällt. Und was wir dann in der Quelle lesen, ist die herzzerreißende Beschreibung eines massiven Flüchtlingsstroms.
Oh Mann.
Die Menschen aus Moab raffen in blinder Panik einfach alles zusammen, was sie irgendwie tragen können und versuchen verzweifelt nach Süden zu entkommen, über den Bach der Weiden.
Dr. Oswald bringt an der Stelle Vergleiche ein, die einem diese uralten Texte unfassbar nahe bringen.
Ja, diese historischen Parallelen sind sehr stark.
Er spricht davon Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg, als die französische Zivilbevölkerung vor den Nazis aus Paris fliehen musste. Die Straßen waren komplett verstopft und überall an den Rändern lagen diese Habseligkeiten rum, die den Leuten auf der Flucht dann plötzlich einfach zu schwer wurden.
Antike Möbel, Kinderwagen, alles Mögliche.
No, einfach am Straßenrand zurückgelassen. Oder er erinnert auch an den 30-jährigen Krieg, der ja die Bevölkerung in Deutschland durch ständige Verwüstungen von 12 Millionen auf gerade mal 6 Millionen halbiert hat. Oswald zitiert dann so einen sehr treffenden Spruch: No pockets in shrouds.
Das letzte Hemd hat keine Taschen.
Genau, auf Deutsch sagen wir, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wenn das am Ende des Tages die universelle Wahrheit ist, warum um alles in der Welt verbringen wir dann unser ganzes Leben damit, Dinge anzuhäufen, wenn sie am Ende doch nur Ballast auf der Flucht sind?
Tja, das ist der Kern der menschlichen Tragödie, die Jesaja hier aufdeckt. Wenn wir das mal in einen größeren Zusammenhang stellen, wir horten Besitz ja meistens nicht einfach nur, weil wir per se gierig sind.
Sondern,
weil wir Angst haben. Reichtum ist im Grunde materialisierte Kontrolle.
Ah, okay.
Es ist der verzweifelte Versuch, uns irgendwie gegen das Chaos der Welt abzusichern. Die Logik ist, wenn ich nur genug besitze, dann kann mir das Schicksal nichts anhaben.
Aber genau das funktioniert ja nicht, wie wir hier sehen.
Richtig. Jesaja zeigt uns am Schicksal von Moab ganz deutlich, dass diese materielle Sicherheit, wenn die Grundfesten der Welt wackeln, genau zu dem wird, was dich auffällt. Es ist eine extrem vergängliche Sache. Deswegen warnt er so eindringlich davor, sein Vertrauen auf Reichtum zu setzen.
Verstehe. Und nun stehen also diese moabitischen Flüchtlinge, die gestern noch reich und stolz waren, völlig mittellos am Rande der Wüste. Und jetzt schicken sie eine Bitte um Asyl rüber nach Juda von der Felsenstadt Sela aus.
Ja, eine absolute Verzweiflungstat.
Und diese Notsituation eröffnet jetzt eine der tiefsinnigsten Vorhersagen bei Jesaja überhaupt. Er spricht von einem kommenden Thron in Sion.
Wir sind da jetzt in Jesaja 16, Vers 5. Die Antwort auf das Leid Moabs ist eben kein neuer politischer Vertrag, sondern die Zusage eines kommenden, perfekten Königtums.
Okay.
Und um das Fundament dieses Throns wirklich zu begreifen, müssen wir zwei zentrale, fast unübersetzbare hebräische Begriffe aus der Quelle einführen. Das erste Wort ist Hesed.
Hesed. Ein Begriff, der im Alten Testament ja enorm viel Gewicht hat.
Absolut. Er taucht ungefähr 250 Mal auf und bezieht sich meistens auf Gott.
Was bedeutet das genau?
Wir übersetzen es oft flach mit Gnade oder Liebe. Aber das trifft es eigentlich nicht. Hesed beschreibt die leidenschaftliche, unsterbliche, völlig selbsthingebende Treue eines Höhergestellten an einen Untergebenen.
Also keine Pflichtübung?
Nein, überhaupt nicht. Besonders dann nicht, wenn diese Treue eigentlich völlig unverdient ist. Es ist eine Hingabe, die weit über vertragliche Verpflichtungen hinausgeht.
Wahnsinn. Und das zweite Wort?
Das ist Mishpat. In unseren Bibeln steht da oft Gerechtigkeit. Aber das klingt für uns heute immer so nach einem kalten Gerichtssaal und nach Paragraphen.
Ach, Anwälten und Bestrafung, ja.
Aber Mishpat meint eigentlich was viel Tiefgehenderes. Es bedeutet göttliche Ordnung, also die aktive Wiederherstellung der Schöpfung in genau den Zustand, wie Gott sie ursprünglich mal gedacht hat.
Okay, hier wird es wirklich interessant. Denn dieser unglaubliche Thron, der ja auf Prinzipien wie bedingungsloser Liebe und der Heilung der Welt ruht, der steht laut dem Text nicht in einem prächtigen Palast. Der Text sagt ausdrücklich, dieser Thron wird im Zelt Davids errichtet.
Ein scheinbar bizarres Detail, ja.
Da muss ich kurz reinspringen. Warum ein Zelt? Wir reden hier von der ultimativen Macht im Universum. Warum lässt Gott seinen perfekten König in einem provisorischen Zelt residieren und nicht in einem gigantischen Palast, der die Assyrer von Neid erblassen lassen würde?
Weil ein Palast genau das Spiel spielen würde, das Gott hier komplett dekonstruiert.
Wie meinst du das?
Ein Palast aus Stein kommuniziert Macht durch Einschüchterung, durch königliche Pracht und Abschottung. Das Zelt hingegen, das symbolisiert Vergänglichkeit und extreme Bescheidenheit. Das hat ja Amos auch schon vorausgesagt, dass das zerfallene Zelt Davids wieder aufgebaut wird.
Und das führt ja direkt zu Jesu Geburt im Stall später.
Ganz genau. Wahre Herrschaft definiert sich bei Gott nicht durch menschliche Machtstrukturen oder dicke Mauern, sondern ausschließlich durch den Charakter, also durch Chesed und Mishpat.
Okay, das ist eine völlig invertierte Definition von Macht. Doch während wir diese theologische Vision von göttlicher Ordnung verarbeiten, zerrt uns der Text abrupt zurück zur bitteren Realität des fallenden Moabs.
Ja, der Kontrast ist extrem hart.
In Kapitel 16 bricht nämlich plötzlich jemand in bitterliches Weinen aus. Die Freude der Weinlese ist verschwunden, die Weinberge sind still. Wer weint da, dessen innere Teile stöhnen, wie es heißt?
Dr. Oswald diskutiert in der Quelle zwei Lesarten. Die eine Möglichkeit ist, dass es der Prophet Jesaja selbst ist, der klagt, weil seine Botschaft gescheitert ist und er das Leid jetzt mit ansehen muss.
Und die andere?
Die andere ist noch viel radikaler. Es könnte Gott selbst sein, der hier um Moab trauert.
Über den Feind.
Ja. Historisch stammen sie ja von Lot ab. Und wenn Gott hier weint, zeigt das, dass sein Gericht niemals zynisch ist. Er muss richten, um Mishpat aufrechtzuerhalten, aber er weint dabei um seine zerstörten Geschöpfe.
Puh, das ist heftig. Aber trotz dieser göttlichen Trauer bleibt die Frist hart. Jesaja sagt, in genau 3 Jahren, gemessen wie die streng gezählten Tage eines Vertragsarbeiters, ist Moabs Herrlichkeit weg. Oswald hat dazu diese Geschichte aus Bangalore in Indien erzählt.
Die mit dem Handwerker, richtig.
Genau. Er sah da einen Mann, der eine Elefantengöttin geschnitzt hat. Oswald hat darüber nachgedacht, wie sehr wir Menschen dazu neigen, Götter kontrollieren zu wollen, die wir in der Hand halten können, anstatt dem wahren Schöpfer zu vertrauen. Aber sag mal, warum ist diese Vorhersage eigentlich so extrem spezifisch auf genau 3 Jahre festgelegt?
Weil genau diese Präzision beweist, dass Jahwe Gott ist.
Inwiefern?
Er steht komplett außerhalb der Zeit und der historischen Kreisläufe. Wenn er das Ende menschlichen Stolzes auf den Tag genau benennen kann, beweist das seine absolute Souveränität. Moabs Stolz führte unweigerlich zu seiner Demütigung und Gott hatte das Ablaufdatum schon festgelegt.
Okay, wenn wir das jetzt alles mal zusammennehmen, Nationen, Allianzen, politischer Macht und Reichtum darf man nicht vertrauen. Aber was bedeutet das für unsere Gegenwart?
Dr. Oswald macht da in der Fragerunde am Ende seines Vortrags eine ganz wichtige Unterscheidung. Das biblische Israel ist theologisch gesehen heute nicht mit modernen Nationalstaaten gleichzusetzen, sondern mit der Kirche.
Das ist ein heikles Thema, gerade wenn religiöse Moral und Politik verschmelzen. Nur um das hier kurz einzuordnen, wir referieren hier rein Dr. Oswalds Argumentation und ergreifen keine Partei.
Selbstverständlich.
Oswald nutzt das Beispiel der amerikanischen Prohibition. Er bezeichnet das als historisches Desaster. Obwohl das ja damals ein Erfolg von tiefgläubigen Gruppen war, sagt er, der Versuch einer nichtchristlichen Gesellschaft, christliche Moral gesetzlich aufzuzwingen, hat am Ende eigentlich nur die organisierte Kriminalität und die Mafia groß gemacht.
Das wirft wirklich eine extrem wichtige Frage auf. Sein Beispiel warnt nämlich stark davor, sogenannte zivile Religion zu betreiben.
Also den Staat für den Glauben einzuspannen.
Genau. Sich in die Tasche politischer Machthaber zu begeben, funktioniert einfach nicht. Die zeitlose Lektion aus Jesaja bleibt: Gläubige sollen niemals auf menschliche Regierungen oder Gesetze vertrauen, um göttliche Ziele zu erreichen.
Weil der wahre Thron eben in einem Zelt steht und nicht im Parlament.
Exakt, so ist es.
Das bringt uns zum Abschluss. Fassen wir das für dich als Zuhörer nochmal zusammen. Jesaja zeigt uns hier, dass menschliche Herrlichkeit, egal ob das jetzt das mächtige Babylon, das brutale Assyrien, die jubelnden Philister oder das stolze Moab ist, das alles ist letztlich wie ein kleines Streichholz im Vergleich zur strahlenden Sonne von Gottes Herrlichkeit.
Die einzig sichere Zuflucht bleiben Hesed und Mischpat.
Genau. Und deshalb entlassen wir dich heute mit einem provokativen Gedanken, den du mal für dich selbst mitnehmen kannst. Wenn die Geschichte uns doch immer wieder beweist, dass imperiale Mächte und angehäufter Reichtum letztlich zu Staub zerfallen, was ist heute in deinem Leben dein ganz persönliches Assyrien oder dein persönliches Moab?
Eine sehr gute Frage.
Welches System, welcher berufliche Status oder welche politische Ideologie gibt dir aktuell ein falsches Gefühl von Sicherheit, das du vielleicht dringend mal überdenken solltest? Danke, dass du uns heute auf dieser ausführlichen Analyse begleitet hast. Wir hoffen, es hat dir gefallen.
Bis zum nächsten Mal.